Deutschlandfunk. Der Tag.
Natürlich sind wir eine Partei, die aus dem Pazifismus kommt und jeder Konflikt ist ein Elend und wenn Menschen sterben, ist das schlimm. Aber wenn man sich mit diesem Konflikt etwas beschäftigt, kann man zumindest die Hilfe zur Selbsthilfe, zur Verteidigung nicht verwehren.
Heute klingt es wie ein Allgemeinplatz im Mai 2021, aber löst Robert Habeck mit diesen Worten geradezu ein politisches Beben aus. Habeck ist neben Annalena Baerbock damals Chef der Grünen. Er schaut sich an, wie russische Truppen eine Ortschaft im Donbass verwüstet haben und fordert dann Defensivwaffen für die Ukraine. Widerspruch kommt aus allen Richtungen, aus den eigenen Reihen, aus der SPD, der FDP und auch aus der Union. Der Krieg Russlands erscheint damals vielen eingefroren, scheinbar fast eingeschlafen. Im Bericht meines Kollegen Klaus Remme hört sich Habecks Forderung damals so an.
Auf die Frage, ob die Wünsche der Ukraine berechtigt sind, legt sich der Grünen-Chef schnell fest.
Ja, die sind berechtigt. Also Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung kann man meiner Ansicht nach Defensivwaffen der Ukraine schwer verwehren.
Knapp 12 Monate später beginnt Russland dann den Großangriff auf die Ukraine. Und ein weiteres Jahr später war Robert Habeck jetzt wieder in der Ukraine, dieses Mal als Bundeswirtschaftsminister. Und auch Klaus Remme war wieder dabei. Und er erzählt in dieser Folge, worum es vor allem ging. Um russische Kriegsgräuel, um Pläne für den Wiederaufbau, aber auch um eine Bemerkung von Robert Habeck, die öffentlich wurde, obwohl sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Zweites Thema heute, die USA, wo mit Donald Trump zum ersten Mal überhaupt ein früherer Präsident als Angeklagter vor einen Richter treten musste. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen 5. März 2023. Ich bin Jasper Barendack. Das Grauen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und die Unterstützung aus Deutschland für die Zukunft des Landes. Beides sollte Platz finden in den 2 Tagen, die Wirtschaftsminister Robert Habeck dort verbracht hat. Die lange Anreise mit dem Zug, die Begegnungen mit Opfern der russischen Besatzung, Gespräche mit Präsident Selenskyj, all das hat auch dieses Mal Klaus Remme für uns beobachtet. Begegnet sind sich Habeck und Selenskyj dann das erste Mal an einem ganz besonderen Ort, ein Dörfchen nördlich von Kiew. Eine Schule dort diente den russischen Besatzern zu Beginn des Krieges für 27 lange Tage als Stützpunkt, aber eben auch als ein unterirdisches Gefängnis für die Bevölkerung.
Dieser Termin mit dem Präsidenten in Djahidne, diesem Dorf, etwa 140 Kilometer entfernt von Kiew, fand gleich am ersten Tag statt. Das ist vielleicht wichtig, wenn man vor Augen hat, was Robert Habeck bis dahin gemacht hat. Ja, der hat also diese Fahrt in dem Sonderzug zusammen mit der Delegation die Nacht über hinter sich. Dann ging es schnell ins Autos, in ein kurzes Frischmachen ins Hotel und dann ging es in das Tagesprogramm. Und Djahidne, ein Ort, der, das ist leicht und schnell im Internet zu finden, über den viel geschrieben worden ist, auch über diesen Keller, den beide dann gemeinsam angesehen haben, wo dieses Kriegsverbrechen, so muss man sagen, stattgefunden hat. Selbst der Bundespräsident, der deutsche Bundespräsident, war da und hat sich das angeschaut, sich berichten lassen, was da passiert ist. Bei Selenskyj war es das erste Mal und man merkte es ihm an.
Was war dein Eindruck von dem Weg zu diesem Ort und von dem Ort selber, von dieser Schule, in deren Keller eben die gesamte Dorfbevölkerung quasi als Geiseln während der Besatzungszeit der Russischen einen Monat etwa gefangen gehalten worden waren?
Also ohne der Bevölkerung in Djahidne jetzt zu nahe treten zu wollen, gäbe es normale Friedenszeiten, dann würde sich vermutlich kein Journalist nach Djahidne verirren. Das ist ein kleines Dorf, das nicht weiter auffällt, das in diesem Krieg zu einem besonderen Ort geworden ist. Da sind wir hingefahren in völlig getrennten Kolonnen. Der Präsident ist mit seiner noch einmal stärker als alle anderen bewachten Wagengruppe in dieses kleine Waldstück gefahren, wo ein völlig verwahrlostes zweistöckiges Haus, eine Art Gebäudekomplex, eine Schule steht und davor inzwischen jetzt als Gedenkort Schautafeln, die beschreiben, was dort geschehen ist, wie lange das gedauert hat. Als Selenskyj dann mit seiner Kolonne kam und wir dann plötzlich deutlich mehr waren in Gänze, die Politiker, die Militärs, die uns bewachten, die Journalisten, die filmten oder die Aufnahmen, waren auf der anderen Straßenseite so eine Gruppe von 20, 25 Dorfbewohnern, die an einem Bretterzaun standen und das Ganze aus der Ferne beobachteten. abgesehen von den beiden, wie nenne ich sie, Zeitzeugen, Augenzeugen, die mit dabei waren, die das überlebt haben und die uns dann in diesen Keller begleitet haben. Ich hatte insofern ein Privileg, als dass ich mit den beiden hinuntergehen konnte. Es waren, wenn ich das richtig sehe, zwei Fotografen dabei und ich für die Tonaufnahme.
Diese beiden überlebenden Augenzeugen, eine Frau, ein Mann, haben dann in Gegenwart von Selenskyj und Robert Habeck erzählt, was sie durchlitten haben in dieser Zeit. Was war das für eine Situation? Was hast du beobachten können, wie der ukrainische Präsident damit umgeht, wie Robert Habeck damit umgeht?
Ich habe das ganz schnell gezählt. Also ich habe die Stufen gezählt, weil ich nicht ahnte, was mich erwarten würde, aber ich wusste, das ist ein besonderer Ort. Und es waren diese 15 zementgrauen, rauen Stufen, die da runterführten. Und dann gab es, ich will sagen, drei oder vier Räume, von denen der größte eben derjenige war, in den sie weit über 300 Leute hineingepfercht haben. Ein völlig trostloser Raum, damals wie heute, wo ein Restmobiliar herumstand, herumlag, ab und zu ein Stofftier noch zu sehen ist, mit Neonröhren, die leuchteten, aber zum großen Teil auch kaputt waren, vielleicht dann ganz fehlten, Spinnweben, Dreck in jeder Ecke und gleichzeitig dann an den Wänden Zeugnisse der Menschen, die dort gefangen waren. Und da gab es Kindzeichnungen, wie jedes Kind sie malen würde, mit Fantasietieren an der Wand, mit, hab keine Ahnung, wo die Stifte hatten. Einiges sah aus wie mit einem rauen Kohlestift auf die Wand gekratzt, anderes hatte Farben. Das waren die äußeren Umstände, fensterlos. Da drang kein Licht durch und vor allen Dingen, und das hat dann ja auch zum Tod von 11 dieser 367 Menschen geführt, ohne Sauerstoff. Also es war schwierig dort in der Menge zu überleben, zu atmen, denn man konnte nicht raus, man durfte nicht raus. 10 weitere wurden ja von den russischen Truppen erschossen und Robert Habeck hat es dann nach den Schilderungen auch einmal selber noch vor Kameras erzählt, diese Szene, dass als dann die Erlaubnis kam, dass diese Toten, die im Raum lagen und nicht entfernt werden konnten, begraben wurden, dieses Begräbnis unter Beschuss genommen wurde, sodass die Menschen in den Gräbern Schutz suchen mussten. Also es war eine Erzählung, an der die Frau und der Mann an mehreren Stellen stockten. Und ich habe mir wirklich Volodymyr Selenskyj ganz genau angeschaut. Und dieser Blick, dieser finstere Blick, der nicht nur finster war, der dann irgendwann fast verzweifelt wurde und er trotzdem nichts sagte. Und ich bemerkte, wie er einfach Mühe hatte, auch von der Mimik her die Kontrolle zu bewahren. Da staute sich einiges auf. Er versuchte dann, die Frau zu beruhigen, die an einigen Stellen innehielt, schwer durchatmete. Da hat man ihr dann Zeit gegeben. Aber das staute sich auf und hat sich dann ja Bahn gebrochen in der Pressekonferenz, unmittelbar nachdem er den Keller verlassen hatte, als er diesen Wunsch aussprach, Putin möge doch für den Rest seines Lebens in einem solchen Keller sein, nicht mit einer Toilette, sondern lediglich mit einem Eimer.
Das ist natürlich jetzt ein geradezu irrsinniger Brückenschlag zu dem anderen Teil der Reise, über den wir sprechen sollten, denn Robert Habeck war ja schon hingefahren mit dem Versprechen, er möchte erst dann kommen, wenn er etwas mitbringen kann, wenn er etwas vorweisen kann. Was war in seinem jetzt dann neuen Amt im Vergleich zum ersten Besuch das, was er mit in der Hand hatte bei diesem Besuch bei Selenskyj?
Naja, der erste Besuch, Jasper, der fand unter völlig anderen Rahmenbedingungen statt, 2021. Hat er einen Kollegen von mir, den Konrad Schuller von der Frankfurter Allgemeinen, und mich mitgenommen als journalistische Begleitung. Damals war er Parteichef, damals hatte er gerade den Wettbewerb um die grüne Kanzlerkandidatur verloren und ist zu Selenskyj gereist, der ihn eingeladen hatte. Die beiden kannten sich von einer Begegnung 2 Jahre früher. Hier, heute, dies oder in den letzten beiden Tagen, das war ein Vizekanzler. Das war ein Bundeswirtschaftsminister, der sich vorgenommen hatte, insofern etwas Neues zu wagen, als dass man davon ausging, eine Wirtschaftsdelegation mitbringen zu können. Das war eben vorher nicht der Fall. Die Sicherheit hat es nicht hergegeben. Und die deutsche Botschafterin in Kiew hat darauf hingewiesen bei diesem Besuch. Mein Gott, wir hatten eine relative Ruhe hier in Kiew. Fast 4 Wochen ist es her, dass die letzte Rakete eingeschlagen ist. Und so hat sich eben die Delegation auch entschieden, das Risiko einzugehen, eine Nacht in Kiew zu bleiben. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Da ist man dann schnell nach dem Programm wieder in den Sonderzug zurück Richtung Polen gefahren. In diesem Falle, muss ich sagen, ist alles gut gegangen. Und diese Delegation, das war das Zeichen, das Habeck beabsichtigt hat, vermittelte in Gesprächen den Eindruck, dass man es für den richtigen Zeitpunkt hält, jetzt um Investitionen zu werben und von staatlicher Seite aus zu fördern.
Und welche Zusagen gibt es da seitens des Ministers, aber auch seitens der Vertreter der in dieser Wirtschaftsdelegation? Es war ja der Präsident vom Industrieverband dabei, Siegfried Russwurm, der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer und auch der Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft. Welche Eindrücke haben die dort gewinnen können und dann gemeinsam mit dem Minister welchen Plan dort entwickelt?
Gerade weil du Letzteren ansprichst, der sagte, ich hatte meine Zweifel. Und ich komme eigentlich zurück und denke, ja, es ist richtig, wir sollten jetzt damit beginnen. Das habe ich aus dieser Delegation mehrfach gehört, auch wenn der ein oder andere einschränkend darauf hinweist, dass das noch nicht der Wiederaufbau ist, Jasper. Das ist auch keine Nothilfe, das ist irgendetwas zwischendurch. Und dieser Wiederaufbau, wenn er denn dann in Gänze beginnt, wird ja auch nicht von über Nacht praktisch über die Ukraine hereinbrechen. So etwas wird sich langsam entwickeln und da bemerken wir möglicherweise die erste Phase in Branchen, die leicht vorstellbar sind. Wenn man sich die Zerstörungen in der Infrastruktur anschaut, dann weiß man, dass Investitionen in das Energienetz notwendig sind. Dann weiß man, dass dort Baustoffe gebraucht werden. Insofern war eine Firma dabei, die sich eben mit Baustoffen beschäftigt, die zusätzlich investieren will zu einem bereits existierenden Investment. Und auch Matthias Berninger war dabei von Bayer, der Nachhaltigkeitschef dort, bei Bayer zuständig für die Regierungskontakte. Bayer hat dort ein sehr großes, erst 4 Jahre altes Saatgutwerk, ein sehr modernes, eine 200-Millionen-Investition damals unternommen und hat sich entschieden, weitere 60 Millionen zu investieren. Das Signal, das damit verbunden ist, wir glauben an die Zukunft dieses Landes, gerade mit Blick auf die Landwirtschaft, mit erfolgsversprechenden Aussichten.
Jetzt, Klaus, müssen wir noch sprechen über das, was im Moment vor allem diskutiert wird. Etwas, was auf Twitter die Runde machte, gepostet, soweit ich das weiß, von der ukrainischen Seite selber. Da geht es um Bemerkungen, die Robert Habeck gemacht hat, als er Volodymyr Zelensky gegenüber saß, beide flankiert von ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und da hat Robert Habeck ja den Satz gesagt, er schäme sich mit Blick auf die Waffenlieferungen, weil sie zu spät gekommen seien und weil sie nicht früh genug erfolgt sind. Wir können uns mal einen Auszug aus diesem Twitter-Video ansehen und dann können wir ein bisschen auch darüber sprechen, wie Robert Habeck dann im Nachhinein damit umgegangen ist.
Maybe you remember we met 2021.
Yes, of course.
And
another life.
It was another life, yes, actually. But you explained to me, also the other members of the cabinet, that the threat of war was real. And that time we started a debate in Germany that we should support Ukraine also with weapons. Germany was not able or willing to do that time. Now we changed our position, but it took too long and was too late. I know that. I think not all of the German politicians would say the same. But I feel deeply ashamed that it's all too late. And part of my job was in the last year to help delivering weapons as fast and as many as we could. And this is an ongoing promise.
Also ich habe das jetzt mal noch in voller Länge gespielt, obwohl es auf Englisch ist und man es nicht so gut verstehen kann. Mir war der Kontext wichtig und danach wollte ich dich fragen. Also er schlägt ja den Bogen zu seiner ersten Reise oder zu seiner Reise 2021 und der heftigen Debatte über Waffenlieferungen damals und sagt dann im Rückblick, es hat zu lange gedauert und es war zu spät. Ich weiß das und er sei eben tief beschämt. Wie ordnest du diese Bemerkung ein, die ja sozusagen nicht für die Öffentlichkeit gedacht war?
Nein, eben. Kontext ist genau das richtige Wort. Da muss es rein. Nicht nur, was die Länge des O-Tons angeht. Ich finde das völlig richtig, dass wir ihn hier in Gänze gehört haben. Aber eben auch, was die Rahmenbedingungen angeht. Habeck wähnte sich in einem geschützten Raum. Und ich bemerke das immer wieder, dass dieser normale Ablauf, den man aus vielen geübten Jahren kennt, da treffen sich zwei Delegationen, dann sind Fotografen im Raum, dann sind einige Journalisten mit Kameras und Mikrofonen da, dann werden Auftaktbilder gemacht und dann werden diese Journalisten aufgefordert, den Raum zu verlassen, damit Verhandlungen, Beratungen, Gespräche beginnen können. Und in diesem Falle war es so, dass diejenigen, die den Ton aufnahmen, so habe ich es gesehen, ich war nicht dabei, das ist mein Eindruck von den Bildern, eben aus dem Raum waren, Fotografen noch Bilder machten und eben eine Person auch eine Videoaufnahme machte, die dann von ukrainischer Seite freigegeben worden ist. Und ich, als ich es gehört habe, wusste ich gleich, das ist so eine Situation, da kann man monatelang so eine Delegation vorbereiten und Wirtschaftsgespräche planen und wichtige Signale erwarten. Und dann ist da eine Szene, die könnte alles andere überdecken. Denn im Ausland als Verantwortlicher, als Minister, kritische Bemerkungen zum Verhalten des eigenen Landes zu sagen, das führt häufig in Untiefen. Und ich finde, Robert Habeck hat in diesem Falle, selbst als er es im geschlossenen Raum, wie er dachte, sagte, klar gemacht, dass er bei weitem nicht für das Land oder für die Regierung spricht, sondern er sagte, ich weiß, dass es Politiker gibt, die anders darüber denken. Ich für mich fühle so, wie ich es formuliert habe. So, das ist der wichtige Kontext. Und deswegen habe ich ihn unmittelbar danach fragen können, während einer anderen Pressegelegenheit. Herr Habeck, Sie scheinen sich Vorwürfe zu machen, Sie fühlen tiefe Scham. Sie sind doch derjenige, der die Waffenlieferungen, die Forderungen, die Debatte darüber angestoßen hat. Dennoch versuchte Habeck das, ich spiele das hier mal ein, so zu erklären.
Es war für den Präsidenten und für sein Kabinett alleine gesprochen. Es war eine persönliche und ist eine persönliche Anmerkung, wie es sich für mich anfühlt. Deutschland hat danach ja viele richtige Entscheidungen getroffen. Also von wir liefern keine Waffen in die Ukraine hin zu wir liefern vielleicht mit das stärkste Kriegsgerät, das in Europa verfügbar ist, die Leopard-2-Panzer. Wenn man zurückblickt, dann sind die Entscheidungen natürlich alle spät oder auch zu spät getroffen worden. Es war trotzdem eine persönliche oder eine vertraute Situation, von der ich nicht zwingend gerechnet habe, dass sie dann auch mitgeschnitten wird und veröffentlicht wird.
Ja, es ist interessant, denn ich glaube, es spielt auch hinein in das, was wir in Jahidne gesehen haben, seine Antwort auf die Bemerkung Selenskis zu Putin. Das ist eine ziemlich besondere Beziehung zwischen diesen beiden Politikern, die sich seit 6, 7 Jahren hier entwickelt. Beide schätzen sich und insofern muss man schon fragen, warum hält es die ukrainische Seite für opportun, gerade diese, was ist es, 1,5 Minuten zu veröffentlichen, freizugeben, von denen jeder Politiker wissen muss, dass es den Gegenpart möglicherweise in Schwierigkeiten bringt. Ich kann es mir nur so erklären, als dass es nach wie vor wichtig ist, für die Ukraine klarzumachen, dass Deutschland hier über lange Zeit zu wenig getan hat.
1:24 p.m. Eastern Time, Donald J. Trump is under arrest.
Yes, he is.
Gleich 7 Reporter hatte allein CNN gestern in New York im Einsatz, um das historische Ereignis über Stunden live und in allen Einzelheiten zu verfolgen. Um genau 13.24 Uhr Ortszeit gilt Donald Trump dann formell als verhaftet. Es ist der Moment, als er das Gerichtsgebäude betritt. Millionen schauen dabei zu. Politisch ist es vor allem von Bedeutung, weil Donald Trump nach wie vor der aussichtsreichste Kandidat der Republikanischen Partei für die nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 ist. Ein Spektakel haben viele erwartet. Für unsere USA-Korrespondentin Doris Simon in Washington ist es dann aber gar keines gewesen.
Ich würde nicht sagen, dass es ein Spektakel war. Es gab ein ganz großes Interesse der Öffentlichkeit an diesem Prozess. Das war nicht nur ein Medieninteresse, das war schon auch die US- und die internationale Öffentlichkeit. Insofern verständlich, dass da viele, viele, viele Journalisten vor dem Gerichtsgebäude waren. Es waren auch Demonstranten da, Demonstranten für, Demonstranten gegen Trump. Die Polizei hatte das alles ziemlich gut organisiert. Und was den Gerichtssaal selber angeht, also die eigentliche Sache, da hatte der Richter schon von vornherein ausgeschlossen, dass es zu einem Spektakel kommt, denn es waren keine Video-, keine Audioaufnahmen erlaubt. Die wenigen Reporter, die rein durften, durften nur Block und Stift mitnehmen und insofern fehlte eigentlich alles, was es zu einem wirklichen Spektakel hätte machen können, denn es wurde auch darauf verzichtet, dass von Trump das übliche Polizeifoto gemacht wurde und er wurde auch nicht in Handschellen vorgeführt.
Spannend war es ja unter anderem auch deswegen, Doris, weil die Anklage bis zum Gerichtstermin in New York unter Verschluss war. Jetzt hat Staatsanwalt Alvin Bragg diese Anklage also veröffentlicht. Er hat auch etwas dazu gesagt im Nachhinein. Was wissen wir jetzt denn mehr, was wir vorher noch nicht wussten?
Es ist jetzt das, was man schon vermutete, der Fall. Die Staatsanwaltschaft in New York legt dem früheren Präsidenten die Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Trump, so die Behauptung der Staatsanwaltschaft, habe das Ziel gehabt, für ihn schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor nach der Präsidentschaftswahl 2016 zu verbergen. Und das hat der Staatsanwalt anschließend noch gesagt, er habe auch dies getan, um zu verbergen, dass er ein Steuerdelikt nach den Gesetzen des Bundesstaats New York begangen habe. Das ist eine relativ komplizierte Anklage, eben zwei Teile, denn die Fälschung von Geschäftsunterlagen allein ist ein Vergehen nach den Gesetzen des Staats New York, könnte auch verjährt sein. Und das Ganze wird erst in Kombination mit diesen zweiten Vorwürfen zu einer Straftat, einem Verbrechen, auf das auch eine Haftstrafe steht.
Und es gibt insgesamt 34 Anklagepunkte. Ist da irgendetwas dabei, was überraschend kam, was wir vorher noch nicht wussten?
Nein, und diese 34 Anklagepunkte, da denkt man ja, Gott weiß was, was das ist. Tatsächlich steht ja im Hintergrund die Schweigegeldzahlung an einen Pornostar, an eine weitere Frau und an einen Türsteher, der auch Geschichten drohte, über Donald Trump zu verbreiten. Und Donald Trump hat eben das Schweigen dieser drei Personen erkauft mit Geld. Geld, das sein damaliger Fixer, sagt man hier, ich sag mal der Mann fürs Grobe, der die nicht so schönen Probleme regeln musste, Michael Cohen, damals noch ein Anwalt, immer für Trump geregelt hat. Der hat diesen Leuten das Geld gezahlt, was sie bekamen, um den Mund zu halten. Und Trump hat über eine Organisation eben Michael Cohen dafür entschädigt und das Ganze in den Büchern als Anwaltskosten vermerkt. Und das ist eben dieser Vorwurf der Fälschung. Und die 34 Anklagepunkte beziehen sich auf jede einzelne Überweisung an Michael Cohen für eben diese Schweigegeldzahlung.
Also die hohe Zahl ist quasi unterm Strich gar nicht so beeindruckend, wie man vielleicht denken könnte. Schon vor diesem Termin, als alle noch spekuliert haben, was genau in der Anklage steht und wie genau dort die mutmaßlichen Vergehen oder Straftaten gar ausgebreitet werden, da wurde ja durchaus auch kontrovers darüber diskutiert, ob nun ausgerechnet dieser Fall dafür taugt, ob nun ausgerechnet dieser Fall vor Gericht sollte, im Angesicht all der anderen mutmaßlichen Vergehen und Vorwürfe, die gegen Donald Trump ja erhoben werden. Wie steht es um diese Debatte jetzt nach diesem Termin?
Also ich bin keine Juristin, aber nach all dem, was ich in den letzten Wochen erfahren, gehört, auch in Gesprächen gelernt habe, ist das nach wie vor sehr umstritten, ob das ein guter Fall ist, den sich Alvin Bragg da ausgesucht hat. Diese ganze Geschichte wurde ja nicht für nichts der Zombie-Fall genannt. Es liegt 7 Jahre zurück. Mehrere Staatsanwälte in New York auf Bezirksebene, auf Bundesebene haben sich die Umstände angeguckt. Die sind ja bekannt, seit Michael Cohen, eben dieser ehemalige Fixer von Donald Trump, verurteilt wurde wegen Meineid. Seither darf er auch nicht mehr Anwalt sein. Und haben dann aber entschieden, daraus nichts zu machen, sie nicht weiter zu verfolgen. Alvin Bragg ist angetreten als Staatsanwalt in New York mit dem Versprechen, Donald Trump vor Gericht zu bringen. Und für viele sieht es einfach so aus, als habe er nun, nachdem ihm auch die Hölle heiß gemacht wurde, weil er 1,5 Jahre diesen Fall auch nicht anpacken wollte, habe er nun das getan, was er den Wählern versprochen habe. Und die Basis dieses Falls erscheint jetzt nicht nur konservativen Rechtsexperten oder den Anwälten von Donald Trump als sehr wackelig. Ich habe vor allem gestern, nachdem nun die Anklage genau bekannt ist, sehr viele Leute, die Ahnung haben, gehört, die gesagt haben, das ist alles, das ist aber verdammt dünn.
Es gab jetzt diesen ersten Termin gestern in New York. Der nächste ist, glaube ich, dann wieder im Dezember. Heißt das, das wird sich alles sehr lange ziehen und das wiederum heißt auch, das wird parallel laufen zur Kür des Präsidentschaftskandidaten unter den Republikanern.
Das kann so kommen. Es kann allerdings auch sein, dass wenn der Richter der Meinung ist, das ist wirklich alles so dünn, dass das Verfahren vielleicht doch eingestellt wird. Die Trump-Anwälte werden das auf jeden Fall beantragen bei nächster Gelegenheit. Und es scheint heute etwas mehr möglich als an jemals vorher. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es so, wie du gesagt hast, das wird sich hinziehen. Das Verfahren gegen die Trump-Organisation, das vor einiger Zeit abgeschlossen wurde, hat allein schon 16 Monate gedauert. Und dieses hier würde mitten in den Präsidentschaftswahlkampf hineinkommen. Wobei zu sagen ist, es laufen ja noch mehrere andere Ermittlungen gegen Donald Trump. Und im Augenblick sieht es so aus, dass da einige in der Zwischenzeit so weit sein könnten, dass Donald Trump auch da angeklagt wird. Und das sind Verfahren, die Donald Trump sehr viel gefährlicher werden könnte als dieses hier des Bezirksstaatsanwalts in New York.
In diesem Fall hat ja eine Jury entschieden, dass tatsächlich Anklage erhoben werden soll. Und Trump hat sofort klargemacht, ich werde das für mich nutzen, für mich ausschlachten, soweit das möglich ist. Mag sein, es ist unangenehm für ihn, aber er hat jedenfalls signalisiert, das kann mir auch helfen. Kaum war er wieder zurück nach diesem Termin in Mar-a-Lago, ist er auch gleich auf eine Bühne gestiegen. Was ist da dann passiert?
Ja, dann hat er das gemacht, was er immer macht. Er hat allerdings verhältnismäßig kurz für seine Fälle eine halbe Stunde lang eben die Litanei runtergebetet, dass er unschuldig verfolgt wird, das Opfer von politischer Justiz und Hexenjagd, der beste Präsident, den die USA je hatten. Und die USA sind jetzt auf dem Weg total nach unten. Das Land geht zur Hölle, sagte er wörtlich. Tatsache ist, er hat ja schon unheimlich profitiert von dieser Anklage. 7 Millionen neuer Wahlspenden sind allein in den letzten Tagen reingekommen. Und die Umfragen zeigen, dass die republikanischen Wähler ihn jetzt ganz vorne sehen, mit viel größerem Abstand vor seinem schärfsten Konkurrenten Ron DeSantis als jemals davor. Ja, und er hat vor seinen Anhängern wirklich das nochmal wiederholt, was er immer tut, hat die Staatsanwälte beschimpft und seine Basis aufgeheizt. Man kann es nicht anders nennen.
So, er hat also viel Geld eingenommen und legt in den Umfragen ordentlich zu. Heißt das denn, so schätzen das ja jetzt einige schon ein, im Grunde ist das Rennen unter den Republikanern für die Kandidatur schon gelaufen und Trump hat jetzt wirklich allerbeste Chancen, am Ende Kandidat der Partei zu sein. Ist das auch deine Einschätzung?
Ich kann mir schwer vorstellen, was republikanische Wähler, wenn sie das jetzt nicht davon abbringt, Donald Trump zu wählen, davon abbringen würde, ihn im nächsten Jahr zu unterstützen und ihn zu wählen. Denn er wird ja dasselbe bei den nächsten Anklagen machen und es wird ähnliches Verhalten geben. Die Partei hat er ja auch in eine Solidarität gezwungen. Es gibt ja nur ein paar Handvoll Republikaner, die gesagt haben, das ist jetzt ein Signal, dass Donald Trump wirklich es sein lassen sollte. Im Gegenteil, der Parlamentsvorsitzende Kevin McCarthy hat ihn in Schutz genommen und von politischer Justiz gesprochen. Viele andere auch. Und seine Konkurrenten sind ihm zur Seite geeilt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das war mit der Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern.
Was aber nicht heißt, damit ist das Rennen ums Weiße Haus auch schon gelaufen.
Absolut nicht. Ich habe jetzt nur geredet von der republikanischen Präsidentschaftskandidatur. Es gibt in den USA eine ganze Menge Wechselwähler. Es gibt nicht nur demokratische und republikanische Wähler. Und es sind diese Wechselwähler, die sich vielleicht wohler gefühlt hätten, wenn sie für einen Republikaner stimmen bei Ron DeSantis, weil es da eben nicht immer dieses ewige Drama gibt und die Beschimpfung und ja auch die unschönen Geschichten, um die es ja geht, zum Beispiel auch in diesem Fall bei Donald Trump, und die wahrscheinlich, wie schon das letzte Mal, auch dieses Mal, wenn es soweit kommt, nicht für Donald Trump als Präsidenten stimmen werden. Insofern kann es gut sein, dass er mithilfe der Prozesse die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner gewinnt, aber dann, wenn er es denn ist und zur Wahl antritt, zur Präsidentschaftswahl verliert.
Das war der Tag für diesen 5. April 2023. Auch von mir noch einmal die herzliche Einladung, über unseren Podcast ins Gespräch zu kommen, bevor wir uns im Team demnächst einmal grundsätzlich darüber austauschen wollen. Wo stehen wir? Wo wollen wir etwas anders machen? Wo sollten wir das tun? Alle Anmerkungen auch dazu gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.